NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Cornelia Schramm liest die erste von drei Folgen des Märchens Die Schneekönigin, ein Märchen in sieben Geschichten von Hans Christian Andersen. Das Märchen ist 1845 erschienen und gehört zu Andersens besten und berühmtesten Arbeiten und auch umfangreichsten, vielschichtigsten und einflussreichsten, besonders auf Thomas Mann, der von klein auf von Andersens Märchen beeindruckt war. Vor allem im Roman Der Zauberberg findet man Elemente aus der Schneekönigin. Das Märchen handelt von der traumartigen Suche des kleinen Mädchens Gerda nach Kai, seinem von der Schneekönigin entführten Spielgefährten.
Die Schneekönigin. Ein Märchen in sieben Geschichten. Erste Geschichte, die vom Spiegel und den Splittern handelt. Hört her, nun fangen wir an. Wenn wir am Ende der Geschichte sind, wissen wir mehr, als wir jetzt wissen, denn es war ein böser Troll. Es war einer der allerbösesten. Es war der Deibel. Eines Tages war er so richtig guter Laune, denn er hatte einen Spiegel gemacht, der die Eigenschaft hatte, dass alles Gute und Schöne, das sich darin spiegelte, fast zu einem Nichts zusammenschrumpfte. Was aber nichts taugte und sich übel ausnahm, trat besonders hervor und wurde noch übler. Die herrlichsten Landschaften sahen darin aus wie gekochter Spinat. Und die besten Menschen wurden eklig oder standen auf dem Kopf, hatten keinen Bauch, die Gesichter waren so verzerrt, dass sie nicht zu erkennen waren. Und hatte man eine Sommersprosse, dann konnte man sicher sein, dass sie über Nase und Mund hinlief. Es sei außerordentlich lustig, sagte der Deibel. Ging ein guter, frommer Gedanke einem Menschen durch den Sinn, dann erschien im Spiegel ein Grinsen, dass der Trollteufel über seine kunstvolle Erfindung lachen musste. Alle, die in die Trollschule gingen, denn er hielt Trollschule ab, die erzählten weit und breit, dass ein Wunder geschehen sei. Nun könne man erst sehen, meinten sie, wie die Welt und die Menschen wirklich seien. Sie rannten mit dem Spiegel herum, und zuletzt gab es kein Land und keinen Menschen mehr, der darin nicht verzerrt erschienen wäre. Nun wollten sie auch zum Himmel selber hinauffliegen, um sich über die Engel und den lieben Gott lustig zu machen. Je höher sie mit dem Spiegel kamen, desto stärker grinste dieser. Sie konnten ihn kaum festhalten. Immer höher flogen sie, immer näher kamen sie Gott und den Engeln. Da zuckte der Spiegel so fürchterlich in seinem Grinsen, dass er ihnen aus den Händen rutschte und auf die Erde niederstürzte, wo er in 100 Millionen, Billionen und noch mehr Splitter zerbrach. Und gerade jetzt richtete er viel größeres Unheil an als vorher. Denn manche Splitter waren nicht einmal so groß wie ein Sandkorn. Und diese flogen in der weiten Welt herum. Und wo sie den Leuten in die Augen kamen, da blieben sie sitzen. Und da sahen die Menschen alles verkehrt oder hatten nur einen Blick dafür, was an einer Sache schlecht war. Denn jedes kleine Spiegelkörnchen hatte dieselben Kräfte behalten, wie sie der ganze Spiegel besessen hatte. Manche Menschen bekamen sogar eine große Spiegelscherbe ins Herz. Und dann war es ganz schauerlich. Das Herz wurde wie ein Eisklumpen. Manche Spiegelscherben waren so groß, dass sie als Fensterscheiben verwandt wurden. Aber durch diese Scheiben sah man seine Freunde besser nicht an. Andere Stücke kamen in Brillen, und dann ging es übel zu, wenn die Leute diese Brille aufsetzten, um richtig zu sehen und gerecht zu sein. Der Böse lachte, dass sein Bauch platzte, und das kitzelte so schön. Aber draußen flogen noch kleine Glassplitter in der Luft herum. Nun werden wir hören. Zweite Geschichte. Ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen. Drinnen in der großen Stadt, wo es so viele Häuser und Menschen gibt, dass nicht genügend Platz ist, damit alle Leute einen kleinen Garten haben können und wo daher die meisten mit Blumen in Töpfen vorlieb nehmen müssen, lebten zwei arme Kinder, die dennoch einen Garten hatten, der etwas größer war als ein Blumentopf. Sie waren nicht Geschwister, aber sie hatten sich ebenso lieb, als wären sie es. Die Eltern wohnten dicht nebeneinander. Sie wohnten in zwei Dachkammern. Dort, wo das Dach des einen Hauses an das des Nachbarhauses stieß und die Regenrinne zwischen den Dächern entlang lief, da ging in jedem Haus ein kleines Fenster nach draußen. Man brauchte nur über die Rinne zu steigen, dann konnte man vom einen Fenster zum anderen kommen. Jede der beiden Familien hatte draußen vor dem Fenster einen großen hölzernen Kasten. Und in diesem wuchsen Küchenkräuter, die sie brauchten, und ein kleiner Rosenstrauch. In jedem Kasten war einer, die wuchsen ganz herrlich. Nun kamen die Eltern auf den Gedanken, die Kästen quer über die Rinne zu stellen, so dass sie von dem einen Fenster fast bis zum anderen reichten und ganz so wie zwei Blumenreihen aussahen. Die Erbsenranken hingen über die Kästen nach unten und die Rosensträucher trieben lange Zweige, rankten sich um die Fenster, neigten sich zueinander. Es war beinahe wie eine Ehrenpforte aus Grün und aus Blüten. Da die Kästen sehr hoch waren und die Kinder wussten, dass sie nicht dort hinaufklettern durften, erhielten sie oftmals die Erlaubnis, zueinander hinauszusteigen, auf ihren kleinen Schemeln unter den Rosen zu sitzen. Und dort spielten sie nun ganz prächtig. Im Winter war diese Freude allerdings vorbei. Die Fenster waren oftmals ganz zugefroren. Aber dann machten die Kinder Kupfermünzen am Ofen heiß, legten die heiße Münze an die zugefrorene Scheibe und dann entstand ein wunderbares Guckloch, ganz rund, ganz rund. Dahinter schaute ein süßes, freundliches Auge hindurch, eins aus jedem Fenster. Das waren der kleine Junge und das kleine Mädchen. Er hieß Kai und sie hieß Gerda. Im Sommer konnten sie mit einem Sprung zueinander kommen, im Winter mussten sie erst die vielen Treppen hinuntergehen und die vielen Treppen hinauf. Draußen stöberte der Schnee. »Die weißen Bienen schwärmen«, sagte die alte Großmutter. »Haben Sie auch eine Bienenkönigin?«, fragte der kleine Junge, denn er wusste, unter den richtigen Bienen gab es so eine. »Das haben Sie«, sagte die Großmutter. »Sie fliegt dort, wo sie am dichtesten schwärmen. Sie ist die größte von allen und nie bleibt sie ruhig auf der Erde. Sie fliegt wieder hinauf in die schwarze Wolke.« Manche Winternacht fliegt sie durch die Straßen der Stadt und schaut durch die Fenster. Und dann frieren sie so seltsam zu und sehen ganz wie Blumen aus. »Ja, das habe ich gesehen«, sagten beide Kinder. Und dann wussten sie, es war wahr. »Kann die Schneekönigin hier hereinkommen?«, fragte das kleine Mädchen. »Lass sie nur kommen«, sagte der Junge, »dann setze ich sie auf den heißen Ofen und dann schmilzt sie.« Aber die Großmutter strich ihm über das Haar und erzählte andere Geschichten. Abends, als der kleine Kai daheim war und halb ausgezogen, kletterte er auf die Stühle am Fenster und schaute durch das kleine Loch hinaus. Draußen fielen ein paar Schneeflocken. Und eine davon, die allergrößte, blieb auf dem Rande des einen Blumenkastens liegen. Die Schneeflocke wurde immer größer. Sie war zuletzt ein ganzes Frauenzimmer mit den feinsten weißen Schleiern angetan, die wie aus Millionen sternenähnlicher Flocken zusammengesetzt waren. Sie war so schön und fein, aber aus Eis, dem blendenden, glitzernden Eis. Doch war sie lebendig. Die Augen starrten wie zwei helle Sterne. Aber es war keine Rast noch Ruhe in ihnen. Sie nickte zum Fenster hin und winkte mit der Hand. Der kleine Junge erschrak und sprang vom Stuhl herunter. Da war es, als flöge draußen ein großer Vogel am Fenster vorbei. Am nächsten Tag war klares Frostwetter. Und dann kam Tauwetter. Und dann kam der Frühling, die Sonne schien, das Grün spross hervor, die Schwalben bauten ihr Nest. Die Fenster wurden geöffnet und die kleinen Kinder saßen wieder in ihrem Gärtchen, hoch oben in der Dachrinne über den vielen Stockwerken. Die Rosen blühten in diesem Sommer unbeschreiblich schön. Das kleine Mädchen hatte ein Kirchenlied gelernt und in dem kam etwas von Rosen vor und bei diesen Rosen dachte sie an ihre eigenen und sie sang es dem kleinen Jungen vor und er sang mit. »Im Tale blühen Rosen schön«, lasst uns zu unserem Jesuskind gehen. Und die Kleinen hielten einander an den Händen, küssten die Rosen und schauten in des Herrgotts hellen Sonnenschein und redeten mit ihm, als wäre das Jesuskind da. Was waren es für herrliche Sommertage! Wie wundervoll war es, draußen zu sein bei den frischen Rosensträuchern, die schier nicht aufhören wollten zu blühen. Kai und Gerda saßen da und besahen sich das Bilderbuch mit Tieren und Vögeln. Da geschah es, die Uhr an dem großen Kirchturm schlug gerade 5, dass Kai sagte, »Au, mich hat was ins Herz gestochen und nun habe ich etwas ins Auge bekommen.« Das kleine Mädchen legte ihm den Arm um den Hals. Er blinzelte mit den Augen. Nein, es war nichts zu sehen. »Ich glaube, es ist weg«, sagte er. Aber weg war es nicht. Es war eben eins von jenen Glaskörnern, die von dem Spiegel abgesprungen waren. Dem Trollspiegel, wir wissen ja noch. Dem abscheulichen Glas, das alles Große und Gute, das sich darin spiegelte, klein und hässlich machte. Aber das Böse und Schlechte trat so recht hervor und jeder Fehler an einer Sache war sogleich zu merken. Der arme Kai, er hatte auch so ein Korn mitten ins Herz bekommen. Es sollte bald wie ein Eisklumpen werden. Jetzt tat es nicht mehr weh, aber es war da. »Warum weinst du?«, fragte er. »Dann siehst du hässlich aus. Mir fehlt ja nichts.« »Pfui!«, rief er ganz plötzlich. »Die Rose da ist von einer Raupe angenagt. Und schau die da, die ist ja ganz schief. Im Grunde sind es doch grässliche Rosen. Sie gleichen den Kästen, in denen sie stehen.« Und dann stieß er mit dem Fuß heftig gegen den Kasten und riss die beiden Rosen ab. »Kai, was tust du?«, rief das kleine Mädchen. Und als er ihr Erschrecken sah, riss er noch eine Rose ab und rannte dann zu seinem Fenster hinein, von der lieben kleinen Gerda fort. Wenn sie späterhin mit dem Bilderbuch kam, sagte er, das sei für neugeborene Kinder. Und erzählte die Großmutter Geschichten, kam er immer mit einem Aber. Ja, und hatte er Gelegenheit dazu, dann ging er hinter ihr her, setzte sich die Brille auf und redete genau wie sie. Es war ganz ähnlich. Und dann lachten die Leute über ihn. Er konnte bald reden und gehen wie die Menschen in der ganzen Straße. Alles, was bei ihnen eigentümlich war und nicht schön, das wusste Kai nachzuahmen. Und dann sagten die Leute, dieser Junge hat tatsächlich einen ganz ausgezeichneten Verstand. Aber es war dieses Glas, das er ins Auge bekommen hatte. Dieses Glas, das im Herzen saß, das war der Grund, weshalb er sogar die kleine Gerda aufzog, die ihn mit ganzer Seele liebte. Seine Spiele wurden jetzt ganz anders als früher. Sie waren so verständig. An einem Wintertag, als die Schneeflocken stöberten, kam er mit einem großen Brennglas, hielt seinen blauen Mantelzipfel hinaus und ließ die Schneeflocken darauf fallen. »Schau nun ins Glas, Gerda«, sagte er. Und die Schneeflocke wurde viel größer und sah aus wie eine prächtige Blume oder ein zehnzackiger Stern. Es war wunderbar anzusehen. »Siehst du, wie kunstvoll«, sagte Kai. »Das ist viel interessanter als die wirklichen Blumen. Und es ist nicht ein einziger Fehler an ihnen. Sie sind ganz gerade, wenn sie nur nicht schmelzen.« Kurz darauf kam Kai mit großen Handschuhen und seinem Schlitten auf dem Rücken. Er schrie Gerda ins Ohr, »Ich darf auf den großen Platz fahren, wo die anderen spielen.« Und fort war er. Dort auf dem Platz banden die kecksten Jungen oft ihren Schlitten an die Wagen der Bauern, und dann fuhren sie ein ganzes Stück mit. Das ging gar lustig dahin. Als sie gerade so schön spielten, kam ein großer Schlitten. Der war ganz weiß gestrichen und drinnen saß jemand in einen zottigen weißen Pelz gehüllt und mit weißer zottiger Mütze. Der Schlitten fuhr 2-mal um den Platz herum und Kai band geschwind seinen kleinen Schlitten daran fest und dann fuhr er mit. Es ging rascher und rascher, schnurstracks in die nächste Straße hinein. Die Gestalt, die lenkte, wandte den Kopf und nickte Kai sehr freundlich zu. Es war, als kennten sie einander. Jedes Mal, wenn Kai seinen kleinen Schlitten losmachen wollte, nickte der Betreffende wieder und dann blieb Kai sitzen. Sie fuhren geradewegs zum Stadttor hinaus. Da begann der Schnee derart dicht zu fallen, dass der kleine Junge nicht die Hand vor Augen sehen konnte, während er dahinsauste. Er ließ schnell die Leine fahren, um von dem großen Schlitten loszukommen, aber es nützte nichts. Sein kleines Gefährt hing fest und es ging in Windeseile weiter. Da rief er ganz laut, aber niemand hörte ihn. Und der Schnee stöberte und der Schlitten flog dahin. Mitunter machte er einen Hopser, es war, als sauste Kai über Gräben und Zäune. Er hatte ordentlich Angst. Er wollte seinen Vater unser beten, aber er konnte sich nur auf das große Einmaleins besinnen. Die Schneeflocken wurden immer größer. Zuletzt sahen sie aus wie große weiße Hühner. Mit einem Mal sprangen sie zur Seite, der große Schlitten hielt und die Person, die ihn gelenkt hatte, richtete sich auf. Der Pelz und die Mütze waren nichts als Schnee. Es war eine Dame, sehr groß und von stolzer Haltung und schimmernd weiß. Es war die Schneekönigin. »Wir sind gut vorwärts gekommen«, sagte sie. »Aber was soll denn das heißen, so zu frieren? Kriech unter meinen Bärenpelz.« Und sie setzte ihn neben sich auf den Schlitten und schlug den Pelz um ihn. Es war, als versänke er in einer Schneewehe. »Frierst du noch?«, fragte sie. Und dann gab sie ihm einen Kuss auf die Stirn. Der war kälter als Eis. Der ging ihm tief ins Herz hinein, das ja ohnehin ein halber Eisklumpen war. Ihm war, als müsste er sterben. Aber nur einen Augenblick. Dann tat es geradezu gut. Er merkte nichts mehr von der Kälte ringsum. »Mein Schlitten! Vergiss nicht meinen Schlitten!« An den dachte er zuerst. Und der wurde an eins der weißen Hühner angebunden und das flog hinterdrein mit dem Schlitten auf dem Rücken. Die Schneekönigin gab Kai noch einen Kuss und da hatte er die kleine Gerda und die Großmutter und alle daheim vergessen. »Nun bekommst du keinen Kuss mehr«, sagte sie, »denn sonst würde ich dich totküssen.« Kai sah sie an. Sie war sehr schön. Ein klügeres, herrlicheres Gesicht konnte er sich nicht vorstellen. Jetzt schien sie nicht aus Eis zu sein, wie damals, als sie vor dem Fenster saß und ihm zuwinkte. In seinen Augen war sie vollkommen. Er empfand gar keine Furcht. Er erzählte ihr, dass er kopfrechnen könne, und zwar mit Brüchen, die Quadratmeilen der Länder wisse und wie viele Einwohner. Und sie lächelte immer. Da meinte er, es sei doch nicht genug, was er wusste. Und er sah in den großen, großen Himmelsraum hinauf. Und sie flog mit ihm, flog hoch hinauf auf die schwarze Wolke. Und der Sturm sauste und brauste. Es war, als sänge er alte Lieder. Sie flogen über Wälder und Seen, über Meere und Länder. Unter ihnen fegte der kalte Wind dahin. Die Wölfe heulten, der Schnee glitzerte. Über ihn hinweg flogen die schwarzen, krächzenden Krähen. Aber hoch oben schien der Mond so groß und hell. Und diesen betrachtete Kai in der langen, langen Winternacht. Tagsüber schlief er zu Füßen der Schneekönigin. Dritte Geschichte. Der Blumengarten bei der Frau, die sich aufs Zaubern verstand. Aber wie erging es der kleinen Gerda, als Kai nicht mehr kam? Wo war er nur? Niemand wusste es. Niemand konnte Auskunft geben. Die Jungen erzählten nur, dass sie gesehen hätten, wie er seinen kleinen Schlitten an einem prächtigen Großen festgebunden habe, der in die Straße hineingefahren sei und zum Stadttor hinaus. Niemand wusste, wo er war. Viele Tränen flossen. Die kleine Gerda weinte heftig und lange. Dann sagte man, er sei tot. Er sei in den Fluss gefallen, der dicht bei der Stadt vorbeifloss. Ach, es waren recht lange, dunkle Wintertage. Nun kam der Lenz mit wärmerem Sonnenschein. »Kai ist gestorben und verdorben«, sagte die kleine Gerda. »Das glaube ich nicht«, sagte der Sonnenschein. »Er ist gestorben und verdorben«, sagte sie zu den Schwalben. Das glauben wir nicht, erwiderten diese. Und zuletzt glaubte die kleine Gerda es auch nicht. Ich ziehe meine neuen roten Schuhe an, sagte sie eines Morgens. Die hat Kai nie gesehen. Und dann will ich zum Fluss hinuntergehen und den fragen. Und es war ganz früh. Sie küsste die alte Großmutter, die schlief, zog die roten Schuhe an und ging ganz allein durch das Tor zum Fluss hinunter. Ist es wahr, dass du meinen kleinen Gespielen geholt hast? Ich schenke dir meine roten Schuhe, falls du ihn mir wiedergibst. Und sie fand, die Wellen nickten so sonderbar. Da zog sie ihre roten Schuhe aus, das Liebste, was sie besaß, und warf sie beide in den Fluss. Aber sie fielen dicht am Ufer hinein, und die kleinen Wellen trugen sie sogleich wieder an Land zu ihr. Es war fast, als wollte der Fluss das Liebste, was sie besaß, nicht annehmen, da er ja den kleinen Kai nicht hatte. Aber sie dachte, sie habe die Schuhe nicht weit genug hinausgeworfen, und nun kletterte sie in ein Boot, das im Schilf lag. Sie ging ganz bis ans hinterste Ende und warf die Schuhe hinein. Aber das Boot war nicht festgebunden, und durch die Bewegung, die sie machte, glitt es vom Land fort. Sie merkte es und beeilte sich, hinauszukommen, aber ehe sie zurück ans Ufer gelangen konnte, war das Boot schon mehr als eine Elle weit draußen. Und nun fuhr es schneller dahin. Da erschrak die kleine Gerda sehr und begann zu weinen. Aber niemand, außer den Sperlingen, hörte sie. Und die konnten sie nicht an Land zurückbringen, aber sie flogen am Ufer mit und sangen, als ob sie sie trösten wollten. Hier sind wir, hier sind wir. Das Boot trieb mit der Strömung. Die kleine Gerda saß ganz still, in bloßen Strümpfen da. Ihre kleinen roten Schuhe schwammen hinter ihr drein, aber die konnten das Boot nicht einholen, das schneller vorwärts kam. Schön war es an beiden Ufern. Wunderbare Blumen, alte Bäume und die Hänge voller Schafe und Kühe. Aber kein Mensch war zu erblicken. Vielleicht trägt der Fluss mich zum kleinen Kai, dachte Gerda. Und dann wurde sie hoffnungsvoller, stand auf und betrachtete viele Stunden lang die schönen grünen Ufer. Da kam sie an einen großen Kirschgarten, wo ein Häuschen stand mit seltsamen roten und blauen Fenstern. Übrigens hatte es ein Strohdach. Und zwei hölzerne Soldaten standen davor, die vor denen, die vorüberfuhren, das Gewehr schulterten. Gerda rief sie an. Sie meinte, die seien lebendig. Aber sie gaben natürlich keine Antwort. Sie kam ganz dicht zu ihnen heran. Der Fluss trieb das Boot geradewegs auf das Ufer zu. Gerda rief noch lauter. Und da kam aus dem Haus eine alte, alte Frau, die sich auf einen Krückstock stützte. Sie hatte einen großen Sonnenhut auf und der war mit den schönsten Blumen bemalt. »Du armes, kleines Kind«, sagte die alte Frau, »wie bist du doch nur auf den großen, schnellen Strom hinausgeraten und in die weite Welt hinausgetrieben worden?« Und dann ging die alte Frau ganz weit ins Wasser hinein, langte mit ihrem Krückstock nach dem Boot, zog es an Land und hob die kleine Gerda heraus. Und Gerda war froh, aufs Trockene zu kommen, aber doch ein wenig furchtsam der fremden, alten Frau gegenüber. »Komm doch mal her«, »und erzähle mir, wer du bist und wie du hierher kommst«, sagte sie. Und Gerda erzählte ihr alles. Und die Alte schüttelte den Kopf und sagte, Und als Gerda ihr alles erzählt und sie gefragt hatte, ob sie nicht den kleinen Kai gesehen hätte, sagte die Frau, er sei nicht vorbeigekommen, aber er käme sicher. Sie sollte nur nicht traurig sein, sondern ihre Kirschen kosten und ihre Blumen anschauen. Die wären schöner als jedes Bilderbuch. Die könnten alle eine ganze Geschichte erzählen. Dann nahm sie Gerda bei der Hand. Sie gingen in das kleine Haus. Und die alte Frau schloss die Tür ab. Die Fenster saßen ganz hoch oben. Und die Scheiben waren rot, blau und gelb. Das Tageslicht schimmerte dort drinnen durch all die Farben ganz wunderlich. Aber auf dem Tisch standen die schönsten Kirschen und Gerda aß so viele, wie sie wollte. Das durfte sie nämlich. und während sie aß, kämmte ihr die alte Frau das Haar mit einem goldenen Kamm. Und das Haar lockte sich und glänzte ganz herrlich gelb rings um das kleine freundliche Gesicht, das so rund war und wie eine Rose aussah. »Nach einem so niedlichen kleinen Mädchen habe ich mich richtig gesehnt«, sagte die Alte. »Nun wirst du mal sehen, wie gut wir beiden uns vertragen werden.« Und je länger sie Gerdas Haar kämmte, desto mehr vergaß Gerda ihren Pflegebruder Kai, denn die alte Frau verstand sich aufs Zaubern. Aber eine böse Zauberin war sie nicht. Sie zauberte nur ein bisschen zu ihrem Vergnügen, und nun wollte sie die kleine Gerda gern behalten. Deshalb ging sie in den Garten, bewegte ihren Krückstock über alle Rosensträucher hin, und wie schön sie auch blühten, versanken sie dennoch alle in der schwarzen Erde, und man konnte nicht sehen, wo sie gestanden hatten. Die Alte hatte Angst, dass Gerda, wenn sie die Rosen sähe, zu viel an ihre eigenen denken und sich dann an den kleinen Kai erinnern und weglaufen würde. Nun führte sie Gerda in den Blumengarten. Nein, welch ein Duft! Und was für eine Pracht! Alle erdenklichen Blumen, und zwar aus jeder Jahreszeit, standen hier in ihrem prächtigsten Flor. Kein Bilderbuch konnte bunter und schöner sein. Gerda hüpfte vor Freude und spielte, bis die Sonne hinter den hohen Kirschbäumen unterging. Da bekam sie ein schönes Bett mit einem rotseidenen Oberbett, das war mit blauen Veilchen gefüllt. Und sie schlief und träumte hier so schön, wie eine Königin an ihrem Hochzeitstag. Am nächsten Tage konnte sie wieder mit den Blumen im warmen Sonnenschein spielen. So vergingen viele Tage. Gerda kannte jede Blume, aber wie viele es da auch gab, so war ihr doch, als fehlte eine. Aber welche, das wusste sie nicht. Da sitzt sie eines Tages da und schaut auf den Sonnenhut der alten Frau mit den gemalten Blumen. Und gerade die schönste von ihnen war eine Rose. Die Alte hatte vergessen, sie vom Hut wegzumachen, als sie die anderen in die Erde zauberte. Aber so geht es, wenn man die Gedanken nicht beisammen hat. »Was?« sagte Gerda. »Gibt es hier keine Rosen?« Und sie rannte zwischen den Beeten umher, suchte und suchte, aber es waren keine zu finden. Da setzte sie sich hin und weinte. Aber ihre heißen Tränen fielen genau dahin, wo ein Rosenstrauch versunken war. Und als die warmen Tränen die Erde netzten, spross der Strauch mit einem Mal auf, so herrlich wie damals, als er versunken war. Und Gerda umarmte ihn, küsste die Rosen und dachte an die schönen Rosen daheim und gleichzeitig auch an den kleinen Kai. »Oh, ich bin aber aufgehalten worden«, sagte das kleine Mädchen. »Ich wollte doch Kai suchen.« »Wisst ihr nicht, wo er ist?«, fragte sie die Rosen. »Glaubt ihr, er ist gestorben und verdorben?« »Gestorben ist er nicht«, sagten die Rosen. »Wir sind ja in der Erde gewesen, dort sind all die Toten, aber Kai war nicht da.« »Ich danke euch vielmals«, sagte die kleine Gerda. Und sie ging zu den anderen Blumen und blickte in deren Kelch und fragte, »Wisst ihr nicht, wo der kleine Kai ist?« Aber jede Blume stand in der Sonne und träumte ihr eigenes Märchen oder ihre Geschichte. Davon bekam die kleine Gerda viele, sehr viele zu hören. Aber keine wusste etwas von Kai.
Cornelia Schramm mit der ersten Folge des Märchens Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Diese Folge finden Sie im Internet bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Am Montag und Dienstag hören Sie dann die beiden weiteren Folgen.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Bundespräsident Steinmeier wird heute entscheiden, ob er den Bundestag auflöst und damit den Weg für dessen Neuwahl freimacht. Dafür vorgesehen ist der 23. Februar. Aus Berlin, Dietrich Karl Meurer.
Am Vormittag 11 Uhr will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seinem Amtssitz, dem Berliner Schloss Bellevue, vor die Presse treten, um seine Entscheidung mitzuteilen. Erwartet wird, dass er den Bundestag auflösen und auch einen Termin für Neuwahlen nennen wird. Der Bundespräsident dürfte die Gelegenheit nutzen, um sich noch einmal zur innenpolitischen Lage zu äußern. Mitte des Monats hatte Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, im Bundestag die Vertrauensfrage verloren und dann den Bundespräsidenten um Auflösung des Parlaments gebeten. Der Bundestag darf sich nicht selbst auflösen. Laut Artikel 68 des Grundgesetzes entscheidet darüber der Bundespräsident. Die Auflösungsverfügung muss wiederum vom Bundeskanzler gegengezeichnet werden.
Aserbaidschan hält als